Es ist kein fröhlicher Tag heute, habe ich gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vorgestern war noch Karfreitag und wir saßen da im Bistro und haben uns vor Augen geführt, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, wie er für uns gestorben ist, wie er für uns gelitten hat. Wir haben Abendmahl gefeiert und jeder hat es so ganz persönlich auch für sich nochmal geschmeckt mit Brot und mit Saft. Jesus ist für mich gestorben. Und wir haben am Freitag auch versucht, das ein bisschen auszuhalten, dass wir noch nicht so viel über Ostern und die Auferstehung reden, sondern dass wir bei dem bleiben, was Jesus für uns getan hat. Die Jünger damals, die Nachfolger Jesu, Männer und Frauen, waren verzweifelt. Die Hoffnung war kaputt. All das, worauf sie gesetzt haben, starb da am Kreuz. Wie sollte es jetzt weitergehen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es immer schwer, von diesem Karfreitag so schnell, gefühlt so schnell, auf Ostern umzusteigen, auf dieses Halleluja, er ist auferstanden, der Herr ist auferstanden. Und trotzdem passiert das ja und trotzdem ist das genauso geschehen, egal wie ich mich fühle, egal wie sich die Jünger damals gefühlt haben, egal wie ihr euch heute fühlt, wir feiern heute die Auferstehung Jesu, weil er wirklich auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Irgendwie ging das schnell mit der Auferstehung. Wir sind in den letzten Wochen durch das Markus-Evangelium gegangen. Wir haben Jesus erlebt an verschiedenen Stellen seines Lebens, in der Wüste, am See, auf dem Berg, am Freitag auf dem Hügel Golgatha. Markus berichtet, dass Jesus nach der Kreuzigung in ein Grab gelegt wurde. In das Grab eines reichen Mannes, in das Grab von Josef von Arimathea. Er war Mitglied des Hohen Rates, ein bekannter Mann in der Stadt Jerusalem. Und er konnte Pilatus überzeugen, ihm diesen Leichnam zu überlassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die folgende Geschichte wahr ist, aber mir gefällt sie. Als Josef zu Pilatus kommt und sagt, kannst du mir bitte den Leichnam Jesu geben, ich möchte ihn in meinem Grab bestatten. Da sagt Pilatus, Josef, ich verstehe dich wirklich nicht. Du bist einer der reichsten Männer in dieser Stadt, du hast ein kleines Vermögen ausgegeben für dieses Felsengrab für dich und deine Familie. Und das willst du Jesus überlassen? Und Josef sagt, ist nur übers Wochenende. Gefällt mir, aber Josef konnte das nicht gewusst haben. Da steht, er war jemand, der das Reich Gottes erwartete, aber da steht nicht, dass er die Auferstehung erwartete. Der Text, den wir uns heute anschauen, der steht im letzten Kapitel des Markus-Evangeliums, im Kapitel 16, und ich lese euch zunächst die ersten 8 Verse. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo er gelegen hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Habt ihr diesen Satz schon mal so ganz bewusst gehört? Die Frauen gehen zum Grab, um den Leichnam Jesu zu salben. Das war üblich. Und sie rechnen fest damit, dass er noch tot ist, sonst wird man ihn ja nicht salben. Sie überlegen, wie kann der Stein vom Grab weggehen? Vielleicht hilft uns ja einer. Und dann ist der Stein weg und sie begegnen dem Engel und erschrecken. Das ist wie das, was wir dann auch schon von Weihnachten her kennen. Ja? Der Engel kommt und das Erste, was er sagt, ist: erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Aber es nutzt nichts. Sie erschrecken sich und sie fürchten sich und sie haben Angst, auch wenn dieser Engel eine gute Nachricht verkündigt. Der Herr ist auferstanden, er ist nicht hier. Er ist nicht im Grab geblieben. Geht zu seinen Jüngern und auch zum Petrus und berichtet denen, dass Jesus auferstanden ist. Was eine tolle Nachricht, Jesus ist auferstanden. Die Frauen müssen doch eigentlich losgerannt sein, auf der ganzen Strecke Halleluja rufen und dann reinbrechen da in diese Wohnung, wo die Apostel saßen, die Jünger, und sagen: der Herr ist auferstanden. Aber sie tun es nicht. Zittern vor Furcht und Entsetzen. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Krass. Mit dem Tod zu rechnen und plötzlich mit dem Leben konfrontiert zu werden, ging über ihre seelische Kraft. Ging über das, was sie sich vorgestellt hatten. Das ist nicht unnormal, so ein Schockzustand. Jeder von uns kennt das wahrscheinlich, wenn so vollkommen überraschende Nachrichten kommen, meistens schlechte, dann ist man erstmal geschockt. Aber auch eine gute Nachricht kann wie ein Schock sein. Wie geht's weiter? Die Verse 9 bis 14. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus. Zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten, und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er, Jesus, 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Das sind die Emmaus-Jünger, von denen Lukas mir erzählt. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tische waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Maria von Magdala ist die erste Zeugin, der Jesus begegnet nach seiner Auferstehung, ganz persönlich. Und diesmal geht sie auch hin und erzählt es weiter, sagt den Jüngern, er ist tatsächlich auferstanden. Aber die stecken noch voll in ihrer Trauer drin, in ihrer Verzweiflung. Sie glauben ihr nicht. Die Emmaus-Jünger kommen zurück zu den Aposteln, aber auch ihnen wird nicht geglaubt, als sie sagen, Jesus war mit uns unterwegs. Wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm gegessen. Sie glauben ihnen nicht. Warum denn nicht? Warum glauben sie ihnen nicht? Hat Jesus nicht oft genug gesagt, ich werde sterben und wieder auferstehen nach 3 Tagen? Dieser Tempel wird abgerissen, aber wieder aufgebaut werden? Ich werde leiden und sterben, aber das ist nicht das Ende? Haben sie das alles vergessen? Wie viel vergessen wir von dem, was wir von Jesus gehört und gelernt haben, wenn die Tage hart werden und schwierig? Erinnern wir uns an das, was wir mal gehört haben von ihm, was er mal in unser Herz hineingelegt hat? Kommt das dann raus oder lassen wir uns dominieren, bestimmen von der Schwere der Situation? Vielleicht sind ja auch die Zeugen nicht glaubwürdig gewesen. Also zuerst kommt Maria, Frauen hatten ein Problem vor Gericht. Sie wurden nicht wirklich als Zeugen anerkannt damals. Aber natürlich hatten Frauen Gewicht. Es waren auch 3 Frauen, erzählt Markus. Das entspricht auch der Zeugenregelung des Alten Testaments. Es soll auf der Aussage mehrerer Leute beruhen, die Wahrheit. Das sind Zeugen, die wurden schon anerkannt. Aber vielleicht liegt es daran, dass andere das erzählt haben. Andere kommen zu mir, andere kommen zu dir und sagen, das und das ist passiert. Und du sagst, Ja, kann sein. Kann auch nicht sein. Das ist halt deine subjektive Wahrnehmung. Woher weiß ich denn, dass das Wahrheit ist? Ich kann doch nicht für mich eine Glaubensentscheidung treffen, weil du glaubst. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass es Menschen schwerfällt, uns unseren Glauben zu glauben, wenn wir von Jesus erzählen. Warum sollen unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Kollegen uns glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist? Und dass man ihm folgen kann, dass er lebt und dass er das Leben reich macht, dass er uns beschenkt und dass er Perspektive für uns hat, die über den Tod hinausgeht, bis ins ewige Leben. Warum sollte man uns das glauben? Ich glaube, man braucht selbst eine Begegnung mit Jesus, um glauben zu können. Man braucht selbst eine Begegnung mit Jesus. Alles andere ist Vorbereitung, ist Hinführung. Aber bevor wir glauben können, muss Jesus uns selbst begegnen. Und das tut Jesus dann auch. Da steht, schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Wenn in eurer Bibel steht, schließlich erschien er den 11, dann dürft ihr das nicht missverstehen. Also nicht, dass er bei den 11 war, bei den Zwergen nicht oder so, sondern er erschien den 11 Jüngern, die noch übrig waren, nachdem Judas gestorben war. Und er hält ihnen ihren Unglauben vor und sagt, seht ihr das denn nicht? Warum glaubt ihr nicht? Warum habt ihr nicht gehört und begriffen und es für euch angenommen? Ich habe euch doch davon erzählt, immer wieder. Und Jesus weist sie zurecht, er tadelt sie. Ihr verhaltet euch wie Ungläubige, sagt er. Hat er das dir auch schon mal gesagt? Du verhältst dich wie ein Ungläubiger. Du tust so, als hättest du nie etwas von mir gehört oder erlebt, als hättest du nie gesehen, welche Kraft ich habe, wie ich das Leben von Menschen verändern kann, wie ich heilen kann, wie ich Tote auferwecke, wie ich Wunder tue, für dich und für andere. Wir vergessen schnell. Wir vergessen schnell. Jesus muss uns erinnern. Jesus muss uns selber wieder begegnen und uns erinnern. Ich bin Jesus sehr dankbar, dass er so ist und dass er so auf uns zugeht, dass er nicht einfach sagt, ah ja, dann Pech gehabt, suche ich mir andere. Dann mache ich jetzt hier als Auferstandener halt was Neues auf, wenn die Alten nicht funktionieren. Das tut er nicht, er geht den Jüngern nach. Er geht dorthin, wo sie sind. Und er tut es nochmal ganz besonders bei einem, der nicht dabei war, als er zum ersten Mal bei den 11 war. Thomas. Ihr habt vielleicht von ihm gehört. Thomas, man sagte von ihm, er sei ein Zweifler sowieso. Thomas war nicht da, als Jesus aufgetaucht war. Und er kam dann zurück zu den Jüngern und die Jüngern erzählten ihm dann, Jesus war bei uns. Jesus ist uns begegnet. Und Thomas sagte, glaube ich nicht. Schon wieder, glaube ich nicht. Und dann begegnet Jesus ihm selbst. Und Thomas erlebt das, dass er den Gekreuzigten sieht, dass er die Male an den Händen erkennt. Und Jesus sagt, berühr mich, fass mich an. Jesus will uns begegnen. Jesus will, dass wir ihn erkennen. Und er macht sich auf den Weg, um uns so zu begegnen, dass wir ihn erkennen können. Und dann sagt er, davon berichtet Johannes, zu dem Thomas, und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und doch glauben. Sei nicht länger ungläubig, sondern glaube. Ich glaube, dass das Jesu Aufforderung ist an jeden von uns. Sei nicht länger ungläubig, sondern glaube. Wenn wir tatsächlich an einen gekreuzigten und auferstandenen Gott glauben, an jemanden, der für unsere Schuld bezahlt hat, jemanden, der sich um unsere Scham gekümmert hat. Jeder von uns läuft rum mit einem Rucksack voller Scham und traut sich nicht und hat Angst, ehrlich zu sein. Und für all das hat Jesus bezahlt. All das hat Jesus genommen und hat gesagt, das ist erledigt. Und wir verhalten uns so oft so, als wären wir ungläubig, als würden wir das nicht für wahr halten. Wir verhalten uns so, als ob wir das alles noch mit uns rumschleppen müssten, als ob wir uns immer noch verstecken müssten, verstellen müssten. Und wir sind eine Gemeinde von Menschen, die wissen, unsere Schuld ist vergeben. Und wir dürfen immer wieder zum Kreuz kommen und Vergebung bekommen. Das ist Gnade, das ist unser Gott. So ist er. Lasst uns nicht ungläubig sein, sondern lasst uns ihm glauben. Ich finde interessant, dass Jesus Thomas so auffordert und sagt, glaube. Warum tut er das? Thomas könnte auch sagen, Jesus, weißt du, ich kann nicht glauben. Jesus sagt, es ist deine Entscheidung. Du entscheidest dich, ob du glauben willst. Du entscheidest dich, ob du mir vertrauen willst. Du entscheidest dich, ob du springst. Und du wirst feststellen, ob das Wasser trägt. Aber du entscheidest. Ich lade dich ein. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und du triffst die Entscheidung, ob du jetzt auf mich zugehst. Ich habe schon mal den Satz gehört, ja, wenn ich Jesus direkt sehen würde, dann würde ich auch glauben. Vielleicht ist euch das auch schon begegnet. Damals die Jünger hatten ja einfach einen Vorteil. Die konnten Jesus erleben, 3 Jahre lang. Ja, und was war das Ergebnis? Sie glaubten ihm nicht. So sind wir auch. Ich weiß nicht, wie lange ihr mit Jesus unterwegs seid, aber wir stellen das immer wieder fest, es gibt Momente, da glauben wir nicht. Und dann kommt Jesus und sagt, schau mich an, ich bin da. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht. Ich sage euch mal ein paar Stellen meines Lebens, wo Jesus mir begegnet ist und wo ich ihn gesehen habe und erkannt habe und erlebt habe als den lebendigen Sohn Gottes, der gekreuzigt ist für meine Schulden, der auferstanden ist. Ich habe Jesus auch nicht als Person gesehen, nie. Aber ich habe ihn erlebt und ich habe mich entschieden, ihm zu glauben. Damals, als er mir zum ersten Mal begegnet ist als Teenager und ich wusste, Jesus meint mich, nur mich. So sehr liebt er mich, dass er alles für mich gegeben hat. Ich habe mich entschieden, ihm zu glauben, als ich in einer Gemeinde war und gesehen habe, was da für Menschen sind. Und ich begonnen habe, die Gemeinde zu lieben, trotz aller Schwächen. Darin habe ich Jesus gesehen. Ich habe mich entschieden, Jesus zu glauben, als ich die Worte der Bibel erlebte als eine Kraftquelle für mein Leben. Als Worte Gottes in mein Leben hinein, als etwas, das mich trägt und hält und mich wieder aufbaut. Ich erlebe immer wieder Jesus, wenn ich mit anderen Christen zusammen bete. Ich sehe ihn am Werk, ich sehe, wie er Situationen verändert, wie er Menschen verändert. Ich habe Jesus erlebt und mich entschieden, ihm zu glauben, als ich in einer Zeit meines Lebens vollkommen am Boden lag und nur durch Freunde an meiner Seite meine Scheidung überlebt habe. Ich habe mich entschieden, Jesus zu vertrauen. Und ich habe Jesus erlebt und mich entschieden, ihm zu glauben, als meine Mama, die 3 Jahre auf der Demenzstation eines Pflegeheims lag und das letzte Jahr nicht mehr sprechen konnte, als sie 3 Tage vor ihrem Tod sagte, der Herr Jesus holt mich bald. Ich habe Jesus erlebt. Ich will nicht ungläubig sein, sondern ich will glauben. Und ich möchte euch herausfordern, euch an die Momente eures Lebens zu erinnern, in denen euch Jesus begegnet ist. Und dann nicht ungläubig zu sein, sondern zu glauben. Willst du glauben? Willst du glauben? Jesus ist einmal Martha begegnet. Martha und Maria, die Schwestern von Lazarus, den er auferweckt hat. Und als Lazarus noch tot war, sprach er mit Martha. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Glaubst du das? Das fragt Jesus dich. Und ich glaube und ich möchte alle von euch, die das mit mir glauben, noch einmal laut sagen, was heute passiert ist und was wir heute feiern. Und ich bitte euch dann, mir zu antworten, laut zu antworten. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und weil er auferstanden ist, loben wir ihn. Weil er auferstanden ist, preisen wir ihn und sagen: Du bist Gott. Seit du auferstanden bist, hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Seit du auferstanden bist, gibt es keine hoffnungslose Situation mehr in unserem Leben. Er kann alles tun. Lasst uns ihn anschauen und ihn anbeten und ihm die Ehre geben.